Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen,
Sidan Krieger.
Ich grüße dich.
Ich wollte schon fast Donald Trump sagen, da müssen wir heute auch kurz drüber sprechen. Das ist ja wirklich eine Woche. Wow. Wir wollen ja heute über Angst sprechen.
Ja, passt ja ganz gut.
Passt ganz gut. Die Angst ist gerade an der Börse richtig da. Aber weißt du, was ich loswerden muss? Was ich mir gestern hatte, ich einen Mindblow. In der Nähe von mir ist nämlich ein Call a Pizza Shop. Und ich habe mir gedacht, oder ich habe mich gefragt, wer ist so bescheuert und bestellt da was? Also ich sage es jetzt mal anders. Ein Mensch, der bei Call a Pizza bestellt, den kann man doch nicht, der ist doch nicht zurechnungsfähig. Erstens, das ist ja eine katastrophale Qualität. Und zweitens, ist das ja auch noch teuer. Also wenn ich mir die da jetzt bestelle.
Was kosten da Pizzen?
Ja, das, wahrscheinlich nicht viel, 5, 6, 7, 8 Euro, aber dann zahle ich ja wahrscheinlich auch noch die Lieferung. Also es ist auf jeden Fall deutlich teurer als eine Tiefkühlpizza. Also da würde ich 100-mal lieber eine teure, eine gute Tiefkühlpizza essen.
Boah, ich überlege gerade.
Oder mir halt eine ordentliche Pizza bestellen. Oder gar nichts essen. Aber ich frage mich wirklich, wer sind diese Menschen, die da regelmäßig bestellen? Muss ja anscheinend jemand machen.
Ich weiß nicht, wie es denen geht, aber ja, ich überlege gerade.
Wie geht's eigentlich den Menschen, die regelmäßig bei Call a Pizza bestellen?
Weil ich das letzte Mal gegessen habe. Ich glaube, so in meiner ganz, ganz Anfangszeit, so als Volontär, dann habe ich da auch ab und zu mal bestellt. Gut, es gibt mittlerweile auch deutlich mehr Alternativen.
Ja, das meine ich heute. Also wer bestellt da heute noch?
Wobei, ich meine, in jedem Dorf, jeder, der so in einer Kleinstadt oder so groß geworden ist, kennt doch diesen einen Türken, der irgendwie Italiener ist, aber so auch Schnitzel auf der Karte hat. Weißt
ja,
du, so das.
Und Thai Curry.
Und manchmal habe ich Kuros. Das. Also ich liebe gute Pizza. Also wirklich gute Pizza. Aber manchmal überkommt mich so eine Lust auf so eine türkisch-italienische Imbisspizza, weißt du, so eine richtig klassische, auch so in diesem alten Karton, mit so Analogkäse und ganz wichtig,
Zwiebeln?
Ja, das sowieso, getrockneten Oregano obendrauf. Manchmal habe ich das, weil ich glaube, ich fühle mich dann wieder jung.
Ja, so schön dick Käse, so
Thunfisch
ist geil.
Thunfisch
und
immer. Es ist immer Tonno, dann diesen richtig fetten Käse und dann so wirklich dieser Oregano, der macht's aus. Und dann nimmst du das und du fühlst dich wieder wie 17 nach dem Fußballspielen mit den Jungs.
Aber Thunfischpizza zum Beispiel finde ich jetzt tiefkühl gar nicht so schlecht. Ich meine, da kann ich mir ja theoretisch selber noch in Käse und Oregano draufknallen. Ich finde Tiefkühlpizza jetzt nicht toll, aber ich finde es gar nicht so schlecht.
Also man muss sagen, diese ganzen Ketten, auch so eher so diese räudigen Ketten, auch so McDonald's und so, Fast Food hat sich in den letzten Jahren so in den Großstädten schon krass entwickelt, auch von der Qualität. Also bei,
das meine ich, McDonald's ist ja tausendmal besser als Call of Pizza.
So, früher war ja eigentlich nur McDonald's, wenn du Burger wolltest. Dann kamen so diese ganzen Peter Pane und so drauf, Hans im Glück, die waren damals ja schon ein Upgrade.
Finde ich mittlerweile aber viel schlechter als McDonald's eigentlich.
Die sind halt auch Trash mittlerweile und jetzt sind halt diese ganzen Burger Labs, davon kann man halten, was man will, aber die halt nur noch so diese Potato Buns und so. Mit Pizza ist das auch so. Ich meine, in München alle zwei Wochen kommt irgendwie eine napoletanische Pizza raus.
Ja, das stimmt.
Man kann da, also nochmal, das ist Hype etc., aber teilweise schmecken die auch einfach super gut. Und deswegen haben so diese, glaube ich, diese Low-Budget-Ketten immer schwieriger.
Ich merke gerade, ich esse tatsächlich, ich mag Pizza schon, ich esse es aber echt selten. Das ist ab und zu mal so, alle paar Monate hat man mal so einen Tag zu Hause, wo man dann abends, sagen beide so, ja komm, lass Pizza bestellen. Das ist aber selten. Und ich muss sagen, ich finde Pizza gut, aber es ist jetzt bei mir nie so, dass das, weißt du, wenn ich daran denke, oh, jetzt will ich was richtig Geiles essen, dann ist Pizza bei mir nie auf der Eins.
Oh, manchmal schon.
Also da ist bei mir immer irgendwie Fleisch, Steak drüber, Fisch oder dann so richtig, oder dann tatsächlich McDonald's mal ab und zu, so alle heiligen Zeiten mal. Hm. So Chicken McNuggets finde ich zum Beispiel total, das könnte ich jeden Tag essen.
Meine Freundin auch.
Chicken McNuggets sind wirklich
Apropos Champions League. Meine neue Freundin. jetzt komme ich in Dorf
ins Küche.
Es gibt Updates zum Verfahrenspfleger.
Oh ja.
Wir haben Post bekommen. Also
gut oder schlecht?
Deutsch. Nochmal, um die abzuholen, die nicht wissen, worum es geht. Wir hatten einen Todesfall in der Familie nach langer, langer Krankheit, tragische Krankheit, und da hing vieles dran. Unternehmen etc. Und dann kam irgendwann jetzt nach zwei Jahre ist das her, ein Brief von Landesgericht irgendwo. Der Verfahrenspfleger will knapp 5.000 Euro haben. Und niemand wusste, warum. Also Verfahrenspfleger sind dafür da, um halt die Interessen des Geschädigten zu vertreten, der halt nicht mehr in der Lage ist, zu kommunizieren. Das war in dem Fall, der war halt im Koma. Naja, jetzt dann haben wir zurückgeschrieben, wofür sind diese knapp 5000 Euro, weil wir haben nie jemanden gesehen. Einmal war jemand da.
Eine halbe Stunde hast du gemacht, oder so.
Und dann haben wir gesagt, wir wollen bitte die Rechnung sehen des Verfahrenspflegers, damit wir checken können, was der denn gemacht hat. Und die kam jetzt. Es waren sogar zwei. Es waren zwei unterschiedliche Anwälte. Und da ging es darum, weil Firmen involviert waren, wurde der einmal dazu bestellt, als es darum ging, einen neuen Geschäftsführer irgendwie zu benennen und noch irgendwas, irgendeine Firmenangelegenheit. Zwei Unterschriften. Bei diesem Treffen, dann konnte sich meine Freundin auch wieder daran erinnern, war auch deren eigener Notar zugegen, der dafür natürlich auch Geld bekommen hat. So, für diese zwei Unterschriften 5000 Euro. Und in der patzigen Antwort dieses Verfahrenspflegers war dann auch drin, das wird sich ja immer anhand des Vermögens des Geschädigten richten und er hat ja schon einen sehr, 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 sehr zuvorkommenden Preis genommen und das wäre ja absolutes Mindeste.
Hätte euch auch besser abzocken können.
So, jetzt Regel ist Regel und es steht einem zu, okay, das ist ja nur das eine, das ist abstrus ist, sowas zu zahlen, wir werden es wahrscheinlich machen müssen. Der Brief kam am Montag vom Gericht dann wieder zurück. Die hatten das dann geordnet und uns geschickt. Am Mittwoch ist wieder ein Brief vom Gericht drin. Mahnung, bitte zahlen. Dieser Brief, als diese Mahnung dann kam, ich habe, da war so ein tiefes Gefühl von wirklich Verachtung. Es ist, ja, egal. Das ist das Update. Wir werden es wahrscheinlich zahlen. Nachdem wir schon Notare bezahlt haben, hier bezahlt haben, Pflege, alles Mögliche, kommt das jetzt auch noch on top drauf. Und wir sind ganz, ganz böse, weil wir mal nachgefragt haben und jetzt die Mahnung im Haus haben.
Unverschämt.
Ja.
Unverschämt. Ich habe diese Woche Post von den Kommunisten der IHK bekommen. Da muss ich auch immer irgendwas zahlen. Ich zahle es dann einfach. Ich weiß auch nicht genau für was, aber.
Privat?
Ja, bin ja quasi Einzelunternehmer oder wie man das offiziell. Bist du ja auch. Oder wie, ich weiß gar nicht, was die. Einzelunternehmer noch, aber ja, das ist man ja schnell. Donald Trump zittert dir die Buchse Liberation Day.
Nee.
War aber schon, also die Memes, muss ich sagen, der Tag, der Donnerstag war schon historisch. Also erstens mal, Börsencrash ist jetzt übertrieben, aber für einen Tag war es schon heftig, 5-6% im Minus. Das ist schon, das kommt schon selten vor, also das war schon heftig. Und die Meme-Parade, also Wahnsinn. Hier die Hurt- und McDonalds-Inseln, glaube ich, heißen sie.
Auf der die Pinguine.
Pinguine und Vögel leben. Und die Memes, also es war gestern schon spektakulär.
Glaubst du, der macht das dann manchmal extra und sein Beraterteam?
Das, also ich weiß.
Ich glaube ja.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Weil er hat ja schon so eine, also irgendwie hat das ja was Lustiges, es hat aber dann auch so eine Ernsthaftigkeit. So, man, das finde ich auch taktisch gut bei ihm. Ich finde, es ist sehr schwer einzuordnen. Also ich frage mich auch, ist das ernst gemeint? Und man weiß es irgendwie nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich fand die, also diese riesen Chart, die er damit hat, das ist schon, aber was er halt damit zeigt, das finde ich spannend, er kommuniziert sehr, sehr klar. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, oder er kommuniziert auch Falschbehauptungen jetzt mal, aber vergleich das mal mit einem deutschen Politiker, der extra immer so auf dieser Metaebene redet und halt null irgendwie greifbar ist, der holt da eine Tafel raus und erklärt das. Das verlangen die von uns, das machen wir und deshalb machen wir jetzt das. Das ist so klar, dass das jeder versteht.
Ja, und das ist dann den Leuten unterm Strich auch wurscht. Weißt du, wie sie das ausgerechnet haben? Das ist ja auch eine geniale Formel. Das ist ja quasi das, also das Defizit durch die gesamte Importe und dann durch zwei. Deswegen kommt man, also die Tariffs, dann die Zölle. Bei der EU kommt man da so irgendwie auf 39%, glaube ich, und dann durch zwei auf 20. Und das ist schon, ja, das ist schon amüsant.
Glaubst du, der zieht das durch?
Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, weil das muss man sich jetzt mal fragen. Also ich muss sagen, die Zölle an sich sind natürlich grundsätzlich bescheuert. Jetzt wird es aber schon komplexer. Was natürlich auch interessant ist, also wenn ich jetzt als Deutscher ein Auto aus den USA kaufe, dann zahle ich 10% Zoll und 19% Einfuhrumsatzsteuer. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also man kann es natürlich nicht so tun, als wäre Donald Trump der einzige Mensch auf der Welt, der jetzt quasi mit Zöllen operiert und alle anderen nicht. Also das muss man natürlich auch mal sagen.
Ganz
man
kurz.
Hat das Gefühl so, wenn man jetzt die Presse liest, Trump macht Zölle, alle anderen haben noch nie was davon gehört.
Kurzer Einschub. wichtigster Punkt an der ganzen Sache, bei der Berichterstattung. Es wird getan, als ob er Zölle erfunden hätte.
Ja, ja, genau.
Es ist
genau
nicht der Fall.
Nein, natürlich
also
nicht.
Wir alle handeln und agieren mit Zöllen, setzen sie strategisch ein. Das, was er macht, ist, er nutzt ein System, was wir alle schon nutzen und führt es jetzt halt auf die nächste Stufe. Über die Sinnhaftigkeit können wir dann gleich diskutieren. Aber das ist ganz wichtig und das eigentlich würde ich das von einem Journalisten, von einem guten Journalisten erwarten, dass er es wenigstens benennt. Und das findet hierzulande kaum statt.
Wenn ich ein Pickup aus den USA kaufe aus Deutschland, bin ich sogar bei 41%. Also das, da sieht man, das ist erstens schon mal super komplex. Da gibt es viele Ausnahmen, viele Sonderregelungen. Aber ich glaube, das ist mal ganz, ganz wichtig. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt könnte man ja hergehen und sagen, Mensch, jetzt machen wir es uns einfach. Ich habe das gestern auch gelesen. Ja, weg mit den Zöllen. Also ich glaube auch, dass es gut wäre, wenn wir da einige Sachen abräumen. Jetzt ist eine Chance auf jeden Fall. Das Extrem wäre, dass wir sagen, alle Zölle, jetzt wenn wir mal frei denken, alle Zölle, es gäbe gar keine Zölle. Jetzt ist die Frage, wäre das gut? Also du hast ja gerade schon gesagt, man kann so Zölle natürlich strategisch einsetzen. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, zum Beispiel China ist ja ein gutes Beispiel. Nehmen wir jetzt mal an, könnte jemand böse sein und Sachen kopieren und dann billiger herstellen und dann unseren Markt damit zum Beispiel überfluten. Da ist schon mal die erste Frage, sind Zölle dann sinnvoll? Man kann zumindest drüber nachdenken. Und was natürlich auch die Frage ist, können Zölle sinnvoll sein? Das versucht Trump ja jetzt auch. Wenn jetzt zum Beispiel BYD, die machen ja gerade viel richtig, die sind erfolgreich, sind dann Zölle vielleicht ein Mittel, um zu sagen, okay, jetzt baut ihr vielleicht die besseren Autos oder zumindest E-Autos. Zölle zwingen dann zum Beispiel BYD dazu, in Deutschland zu produzieren oder wo auch immer. Machen sie jetzt ja eh schon in Ungarn zum Beispiel, sind sie ja da schon drauf und dran oder sind schon, produzieren da ja schon. Und das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Grundsätzlich sind Zölle natürlich eigentlich was Unsinniges, also weil sie machen es für alle teurer und jetzt so ein Handelskrieg, wenn sich das alles hochschaukelt, das bringt natürlich auch vor allem viel Unsicherheit. Das ist ja irre, weil du hast ja als Unternehmen gar keine Planbarkeit mehr. Also wenn sich das alle zwei Wochen ändert, dann erhebt der Zölle, dann andere wieder, dann wieder. Das ist natürlich Wahnsinn. Deswegen wäre es schon gut, wenn sich das ein bisschen beruhigen würde. Ich glaube schon, dass Trump auch zu Verhandlungen bereit ist. Er hat ja gleich danach wieder gesagt, naja, hier kommt drauf an, aber dein Sohn hat auch einen Hinweis gegeben nach dem Motto, wie man mit dem Vater verhandeln sollte, könnte, wie auch immer. Also ich glaube, es ist gerade eine Riesenchance, wenn das alles so halbwegs abgeräumt wird oder wegverhandelt wird, dann ist das natürlich gerade eine Riesenkaufchance aus meiner Sicht für die Börse und auch für die Wirtschaft sicherlich eine Chance. Man muss halt fürchten, dass es schief geht, weil gerade die EU, ob die jetzt so reagieren, wie man reagieren sollte. Ich finde das ja auch lächerlich, wenn jetzt Leute sagen, ich finde es natürlich richtig jetzt klare Kante und selbstbewusst, ja. Aber jetzt dieses, ja, wir müssen uns jetzt alle zusammentun gegen die USA, ja, weiß ich jetzt nicht. Also die Welt ohne die USA jetzt mal über Nacht, das ist ja wirklich, also da muss ich mir auch ans Hirn fassen. Lächerlich.
Also, dass er diesen Move jetzt am Liberation Day auch nutzt, um in Verhandlungen zu gehen, ist ja klar. Das hat er bei Mexiko und Kanada auch gemacht. So. Deshalb glaube ich nicht, dass alles so eintreten wird, wie jetzt auf dieser berühmten Tafel steht. So.
Das wäre auch, glaube ich, nicht umsetzbar.
So. Was mich super stört und auch wirklich fassungslos teilweise macht, sind die Reaktionen dann von Experten in den Medien, auf LinkedIn etc., die jetzt schon das Ende der freien Welt ausrufen und halt wieder mit den Horrorszenarien kommen. Das ist ja das neue Ding, ne? Irgendwas passiert und es ist sofort das Maximum an schlechten Ereignissen wird da noch eintreffen. Wenn wir uns mal ganz gerade machen, keiner von uns weiß, was in den nächsten Wochen da kommen wird. Niemand weiß das.
Gerade weil es ja auch gegenseitige
Wechselspiele gibt.
Ja, genau.
Das, was ich aber bemerke, ist, dass in Deutschland die Hysterie sehr groß ist, ne? Und jetzt wir müssen dann stark sein und hier und das Ende und Gefahr. Ich bin ja in der Schweiz ein bisschen verbandelt. Ich habe gestern mit einem erfolgreichen Schweizer Unternehmer telefoniert, den das betrifft, weil seine Firma physische Produkte in die USA ausliefert und strategisch wurde vorher entschieden, dass man den amerikanischen Markt stärker bespielen will. Also da wurde Geld investiert, also das ist wirklich ein Thema. Nach seinem Call mit den Amerikanern dort haben wir dann gesprochen und er war so richtig schweizerisch und das hat mir so gut getan. Und die Schweizer Kontakte in meinem LinkedIn-Netzwerk, die haben eigentlich alle gleich reagiert. Die haben gesagt, okay, wir nehmen das zur Kenntnis und jetzt schauen wir erstmal. Und jetzt warten wir erstmal ab. Mhm. So, und die wurden ja noch härter besteuert. So das, oder die Tarife auf die Schweiz sind, glaube ich, noch höher als auf die EU. So.
Die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, ne, aber.
Und die sind einfach erstmal schweizerisch, okay, schauen wir mal und dann reden wir. Und ich würde mir das echt mal sehr, sehr gerne auch hier in Deutschland wünschen.
Ja, und auch souverän, also wie gesagt, Selbstbewusstsein und jetzt sagen, naja, gut, Donald, schauen wir uns das mal an. Dann haben wir natürlich auch vielleicht unsere Mittel und Wege, aber dieses, wir müssen jetzt sofort uns hier Ding und ohne die USA und ja, es ist ja auch lächerlich. Also wenn wir uns das mal anschauen, natürlich haben wir auch was zu bieten, aber die USA sind der mit Abstand größte Konsument der Welt und ich meine, wie soll das denn funktionieren? Also zum Beispiel jetzt 46% Zölle auf Vietnam. Nike produziert da, ich glaube, die Hälfte der Turnschuhe. Glaubt jemand ernsthaft, dass in Zukunft die fleißigen Amerikaner in Ohio oder sonst was sitzen und jetzt alle Nike-Turnschuhe nähen und die keiner mehr in Vietnam oder sonst wo? Sag mal, es ist auf jeden Fall unrealistisch. Kann passieren, glaube ich jetzt aber nicht. Und glaube ich auch nicht, dass das das Ziel von Trump ist, weil das sind natürlich schon Riesenunternehmen, also die jetzt alle der Reihe nach zu vernichten, Nike, Apple, was weiß ich was alles, weiß ich jetzt nicht. Nur damit dann vielleicht ein paar mehr Autos in den USA produziert werden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das das Ziel ist. Ich finde es ja auch so toll. Mittlerweile hat man das Gefühl, Leute, die haben mal vielleicht 3 YouTube-Videos gesehen und jetzt haben sie den Trump-Masterplan durchschaut. Nämlich Trump will ja die Zinsen drücken, weil er muss ja refinanzieren. 9 Billionen sind es in diesem Jahr. Und das, die Zölle und das sind eigentlich alles völlig egal. Handelskriege, es geht nur darum, die Rendite zu drücken. Ja, das ist natürlich Masterclass-Schach. Ich drück die Börse runter. Ich löse schon eine Hysterie aus, um jetzt ein bisschen die Rendite zu drücken. Naja, weiß ich nicht. Natürlich will er die Zinsen runterkriegen, das hat er auch gesagt. Aber dass das jetzt quasi der Masterplan ist, dieser ganze Zirkus, um dann zu sagen, oh, jetzt haben wir die Zinsen ein bisschen gedrückt. Also wenn man das glaubt, dann macht man sich auch lächerlich.
Ja, es ist auf beider Seiten ein Spiel mit der Angst. Und das gefällt mir auf beiden Seiten nicht. Jetzt ein Kommentar heute Morgen noch gelesen mit Bezug auf die Börse, um da dann auch vielleicht einzusteigen, wenn wir über Angst sprechen wollen. Markt korrigiert so stark wie lange nicht mehr. Trump hat sich verzockt. So, ja. Nach einem Tag, Trump hat sich verzockt. Okay, es war die falsche Entscheidung. Also so kurzfristig dann schon zu einem Ergebnis zu kommen, ganz, 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 ganz schwierig.
Ich meine, es ist natürlich für Trump jetzt dankbarer, wenn wir jetzt mal aus seiner Sicht überlegen, du wirst jetzt Präsident. Ich meine, an sich kann ihm eigentlich nichts Besseres passieren, als wenn jetzt am Anfang Druck abgelassen wird, weil jetzt stell dir mal vor, du bist Präsident geworden, der Aktienmarkt ist gut gelaufen und dann sag mal, läuft's jetzt noch 1-2 Jahre weiter und dann kommt der große Knackser. So. Das ist ja jetzt viel besser. Er macht jetzt viel, jetzt geht's runter und natürlich muss das erstmal gut gehen, aber jetzt stell dir mal vor, jetzt rumpelt's noch ein paar Wochen, ein paar Monate, aber dann geht das richtig nach oben und dann sagen wir Ende des Jahres stehen wir vielleicht höher oder zumindest dann kommendes Jahr und dann ballert das durch bis zum Ende der Amtszeit. Das ist natürlich dann dankbarer. Ob der Plan aufgeht, da bin ich mir auch nicht so sicher. Also es kann schon sein, dass die Strategie ist, sagen den ganzen Mist am Anfang abzuladen. Er hat ja auch losgelegt wie die Feuerwehr, so nach dem Motto, wir pushen das jetzt alles am Anfang durch, dann ist alles auf dem Tisch, dann gibt's keine Überraschungen mehr und dann müssen es die Leute eben erstmal fressen und dann wird sich das schon alles setzen und dann kann sich das beruhigen und dann gut, natürlich, wenn das jetzt eine Monsterrezession wird, dann wird der Plan natürlich nicht aufgehen, weil dann kann es natürlich schon sein, dass es erstmal 2-3 Jahre dauert, bis sich sowas erholt. Aber naja, man muss ihm auf jeden Fall auch zutrauen, dass er das irgendwie wieder hinkriegt, auch wenn es natürlich auf den ersten Blick vielleicht irre wirken mag oder unberechenbar. Ja, aber also ich halte es nach wie vor für möglich, dass das noch ein richtig gutes Börsenjahr wird.
Es ist, ich auch, es ist das Paradebeispiel der Big Bath-Methode. Also man kennt das aus der Wirtschaft. Was beschreibt das? Wenn ein neuer CEO irgendwo hinkommt, dann ist das Erste, was er sagt, erstmal früher, also unter dem Vorgänger, boah, da haben wir so viele Altlasten, die erste Zeit, das wird richtig, richtig schwer.
Oder wie beim neuen Fußballtrainer, oh, die Mannschaft ist in keinem guten Zustand.
Ja, so, und dann um die Erwartungshaltung in den ersten Monaten erstmal steil nach unten zu schrauben und um dem Team, ja, um den Leuten auch erstmal zu sagen, es wird hart, es wird Einschnitte geben. Und das passiert ja gerade. Was Trump, also der Aktienmarkt steht ja jetzt ungefähr da wie vor seiner Wahl. Was er nicht kontrollieren konnte, ist, dass als er gewählt wurde, da war ja diese Zwischenzeit, wo er noch nicht im Amt war. Da war der Markt, hat krass reagiert. Das konnte er nicht beeinflussen. So. Und jetzt ist sein ganzes Narrativ ist ja auch, oh, früher war alles so schlecht und es war bad und bad. Und jetzt kommen wir da raus. So, und was passiert? Jetzt geht's richtig nach unten. Wenn es jetzt betriebswirtschaftlich klappt, geht's dann nach oben. Wenn nicht, dann hat er das Thema. Aber das ist Paradebeispiel für Big Bath. Das macht Niko Kovac bei Dortmund auch.
Ja, mit dem geht's nur, glaube ich, nie mehr nach oben in dieser Saison. Sie haben ja jetzt mal ein Spiel gewonnen, ein, zwei, aber naja, gut, kommt natürlich mal drauf an, mit was man arbeiten kann oder muss. Auch interessant, wenn man sich das mal anschaut, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, da hatten alle noch Angst, oh, wir sind komplett überbewertet. Jetzt haben wir eine spannende Bewertung wieder. Und vor allem auch der Dollar zum Beispiel. Vor kurzem waren, um Gottes, wenn der Dollar steigt immer weiter, was machen wir denn, wenn der Dollar nie wieder aufhört zu steigen? Jetzt heißt es, um Gottes, wenn der Dollar ist so abgerutscht. Das ist schon gerade schön, wie das so schön, die Buben, Buben, diese innerhalb von einem halben Jahr alles durch, von to the moon, irre Überbewertung. Jetzt auf einmal sind wir gefühlt komplett am Boden. Gut, mit der Bewertung sind wir noch nicht am Boden. Da sind wir jetzt, würde ich mal sagen, im guten Nasdaq ist ja jetzt sogar wieder mehr oder weniger fast schon auf dem langjährigen Durchschnitt. Da sieht man schon mal, was da abgelassen wurde jetzt an Luft. Also ich glaube schon, also ich finde es gerade ganz, ganz spannend. Ich freue mich mittlerweile auch über solche fallenden Kurse. Ich weiß, das klingt mittel immer so, oh, man freut sich, aber ich finde das super. Ja, also am schlimmsten ist, wenn eigentlich alles gefühlt auf KGV 60 steht.
Ja, du hast dein Geld halt auch in Edelsteinen.
Relativ und egal. Gold läuft gut.
Wovor hast du denn gerade Angst, wenn es nicht Trump ist und die fallenden Kurse?
Wovor man, glaube ich, immer Angst hat, dass Krankheiten, aber auch eher im Umfeld, jetzt nicht nur bei einem selber, dass es eben, dass irgendwas passiert. Und ich habe schon Angst eigentlich immer, dass ich meinen Ansprüchen nicht gerecht werde. Ich bin schon so leicht paranoid, auch dass man nicht gut genug ist. Also ich bin schon so ein bisschen paranoid immer. Ich denke mir immer, egal was ich mache, es reicht nicht. Ich habe auch immer noch so das Gefühl, man hat gerade erst angefangen. Ich habe immer so das Gefühl, aber das ist ja auch nicht schlecht.
Du bist gut, so wie du bist.
Nee, aber ich glaube, du kennst das auch. Das ist aber auch gut.
Ja, ich habe, das war ja die Frage der Woche, Leute, übrigens. Mhm. Folgt uns auf Instagram, da stellen wir euch jede Woche eine spannende Frage. Die Frage war, was ist eure größte Angst? Viele haben auch über die Börse gesprochen und ich denke mir, bei jedem, bei dem steigende Steuern oder fallende Kurse, die größte Angst ist, die haben ein sehr, sehr gutes Leben. Da herzlichen Glückwunsch. Da waren aber auch viele andere Dinge dabei, Krankheit natürlich. Ich muss sagen, meine größte Angst, ernsthaft, ist meine Eltern zu sehen. Der Alterungsprozess meiner Eltern. Das ist für mich die Vergänglichkeit des Lebens zu sehen an meinen Eltern aktuell. Das ist wirklich so, ich habe eine gute Beziehung zu denen, glücklicherweise. Und ich merke, dass die werden älter. Wehwehchen, etc. Und das ist immer so dieser Gedanke, der mir nicht aus dem Kopf geht. Ich sehe die so im Jahr viermal oder so. Und wenn die noch 20 Jahre leben, dann sehe ich die nicht mehr so oft.
Ja, aber ich denke, das ist ja auch das Ziel vielleicht, dass man dann in 5 bis 10 Jahren vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat. Man sollte es natürlich nicht ewig aufschieben, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass dein Ziel nicht ist, in 10 Jahren 7 Tage die Woche zu arbeiten und
nein.
15
deswegen,
Stunden
deswegen,
pro Tag.
Deswegen mache ich das ja auch alles. Aber das ist so eigentlich so die einzige Angst, weil, und da komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, ich es nicht kontrollieren kann. Ich kann die Zeit nicht kontrollieren. Und ich glaube, Angst hat immer was damit zu tun, mit Kontrollverlust. Oder die Idee, ich habe Kontrollverlust, obwohl ich vielleicht die Kontrolle habe. Und das beginnt ja im Kleinsten schon, also in der Verhaltenspsychologie, in der modernen Therapie ist es ja so, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, mach dann Atemübungen, um wenigstens deinen Atem zu kontrollieren, um wieder Kontrolle über die Situation zu erlangen. Mhm. Mit der Atmung klappt das ja ganz gut, weil man dann sein irgendein Hyperventilieren verhindert oder sonst was. Aber oftmals führt das ja dazu, dieser Kontrollverlust, dass man dann absolut irrationale Dinge tut. Jetzt auf individueller Ebene, man hat dann Zwangshandlung. Ich meine, jeder kennt das, Herd nochmal gucken. Ist er wirklich aus?
Ich habe den aber vor kurzem tatsächlich 2-3 Mal laufen lassen, deswegen gucke ich.
Weil du bist auch ein Vollidiot.
Ja. Ich habe den so lange nicht
benutzt. Nein, du bist gut, so wie du bist.
Nee, weil ich mache mir jetzt ja regelmäßig Rührei und das mache ich erst seit, weiß ich nicht, 3-4 Monaten. Und davor habe ich eigentlich nie den Herd benutzt. Und dann, scheiße.
Aber Es ist so. Leute fangen dann an, sich durch völlig irrationale Handlung Kontrolle wieder einzuverleiben. Hände waschen. Dann wird immer Hände gewaschen. Schranktür nochmal zumachen. Und nochmal zumachen.
Schranktür?
Ja, Kühlschranktür. Ach so. So nochmal zu. Ist er wirklich zu? Ist er wirklich zu?
Ja, gut, das, ja.
Und wenn man an dem Punkt ist, dann wird's immer schwierig. Und das Spannende ist, das ist nicht nur auf individueller Ebene. Und ich bemerke das gerade bei uns auch in unternehmerischer Sicht. Wir haben gerade auch einen Kontrollverlust. Wir beide.
Ja.
Oder wir denken, es ist einer da. Wieso? Weil wir wachsen.
Ja, der ist schon da. Also so. Aber man muss natürlich, man kann ja selber bestimmen, wie viel Kontrolle man ausübt oder nicht.
Ja, aber pass auf. Dadurch,
aber klar ist er da.
Dadurch, dass wir jetzt immer mehr, also dass Leute hinzukommen, dass es größer wird, auch räumlich, dass mehr Aufgaben dazukommen und wir Aufgaben auch abgeben an Leuten, die das eigentlich besser können als wir, nicht nur eigentlich, die das besser können als wir, haben wir einen Kontrollverlust. Weil zum ersten Mal machen nicht nur noch wir beide die Sachen, sondern auch andere. Und ich beobachte das ganz selbstkritisch bei uns auch, weil wir versuchen auch durch irrationale Handlungen gerade wieder Kontrolle reinzubekommen, denn wir driften manchmal ins Mikromanagement ab, gerade.
Ja.
Mhm.
Du meinst, dass man Sachen kontrolliert dann, oder?
Ja, und
aber gut, das muss man, glaube ich, schon am Anfang, um erstmal das ins Laufen zu kriegen.
Aber teilweise dann auch so Dinge, wo ich mir dann später denke, hast du dann den Spruch, hättest du sparen können, macht die Sache 0% besser. Es ist nur halt, ich denke dann, weil ich das gesagt habe und es gemacht wird, dass ich mir die Kontrolle wiederhole. Aber das ist gerade bei uns der Fall.
Aber wir stehen am Anfang, glaube ich. Da ist, glaube ich, schon wichtig, dass man da halt ein bisschen das Ganze. Ich meine, man ist ja auch dankbar dafür. Also wenn ich zurückdenke, als ich sehr jung war und einfach Sachen neu gelernt habe, mal Praktikum oder irgendwas, das Schlimmste ist, wenn du gar nichts gesagt bekommst. Also du stehst da und denkst dir, okay, was? Du weißt nicht mal generell, was du eigentlich machen sollst. Du sitzt da und ja, sagt mir jetzt mal jemand, was ich machen soll. Wäre nett. Das hatte ich einmal, da kam ich mir wirklich blöd vor. Und dann musste ständig jemand fragen und dann so, ja, ich komme gleich zu dir. So, also es ist, glaube ich, schon gut, wenn man auch eine gewisse Führung dann hat und dann aber auch erstmal machen lässt. Aber ich fühle mich aber sehr wohl damit. Du hast recht, es gäbe jetzt eigentlich viele Gründe gerade zu sagen, oh, um Gottes Willen, und ob das gut geht und hier und da. Aber irgendwie ist mir das angenehm egal.
Das ist gut. Dass dir das angenehm egal ist.
Ja, also nein, ich schlaf gut. Ja, und denk auch irgendwie nicht drüber nach. Das ist.
Du bist doch gut, so wie du bist.
Ich bin im Tunnel.
Das sage ich dir jetzt auch noch 8-mal, damit du... Nein, okay. Aber das ist wirklich so eine, also um das vielleicht noch ganz kurz zu Ende zu führen. Und dasselbe hast du an der Börse mit Thema Kontrollverlust und Angst dadurch. Und der Versuch ist, sich die wieder Herr der Situation zu werden, wenn die Kurse fallen. Was zeigen alle Daten bei den Neo-Brokern? Es wird dann wild hin und her getradet und sonst was. Das ist ja auch so eine Form, weißt du? Oh, ich mache jetzt was. Ich bin wieder Herr der Sache. In den meisten Fällen machst du nur Mist.
Das ist Kontrollillusion und so. Natürlich dieser Action-Bias, dass man halt, dass der Mensch immer, egal, man hat immer das Gefühl, wenn man etwas macht, ob das auch so saublöd ist oder nicht, du hast immer das Gefühl, es ist besser, was zu machen, als nichts zu machen.
So, und die Balance aus Kontrolle, weil es gut sein kann und auch teilweise notwendig ist, bis hin dann zu irrationaler Kontrolle, das ist die Balance, die wir gerade als Unternehmer, als Investor sowieso immer, aber die wir als Unternehmer gerade austarieren müssen. Das finde ich super spannend.
Ich fand das auch so lustig diese Woche. Ich habe ja noch extra ein Video gemacht vor Trump mit der Frage, ja, gibt's eine böse Überraschung? Die kam dann ja auch. Also das war eigentlich genau schon, glaube ich, richtig, das Video zu machen. Ich war mir jetzt auch nicht sicher, dass es so runtergeht, aber dass er überrascht, es hätte natürlich auch in die positive Richtung gehen können, aber dass er überrascht, ja, das war jetzt irgendwie auch keine Überraschung, weil man merkt ja schon, er ist, seit er eigentlich angefangen hat, schon darauf bedacht, noch einen draufzulegen. Was ja auch schon wieder strategisch nicht so verkehrt ist, weil, das muss man auch sagen, ich glaube, das ist schon Kalkül von ihm, weil wenn er jetzt mal genau dasselbe machen würde, dann wäre es halt für viele vielleicht auch noch komisch, aber man kennt es halt schon. Also du musst ja eigentlich, um unberechenbar zu sein, man spricht ja auch gerne von seiner Chaos-Theorie, dann musst du ja anders sein. Also die Methoden sind irgendwie dieselben, aber trotzdem ist es ja schon nochmal ein bisschen mehr Eskalation, verhandlungstaktisch auf jeden Fall. Und das glaube ich schon, dass das Absicht ist, weil das ist ja auch ganz smart, dass man sagt, okay, so nach dem Motto, oh, das ist ein anderer Trump und diesmal meint das wirklich ernst und diesmal muss es schief gehen. Kann natürlich sein, aber man muss sich natürlich auch mal in die Lage zurückversetzen, was damals war. Damals war es im Endeffekt die Reaktion, die Diskussion waren genau dieselben. Und am Wahltag oder nach dem Wahltag, da ist die Börse ja auch zusammengebrochen. Das war so ein bisschen eigentlich wie nach der Wahl damals,
ja, ja.
Das, am Donnerstag passiert ist, ein bisschen ähnlich. Jetzt habe ich den Faden verloren, ich glaube, ich wollte noch irgendwas sagen. Ah ja, genau, zum Thema Action Bias. Es gibt ja sogar Untersuchungen, das ist ja ganz toll, dass Leute lieber, wenn ihnen langweilig ist, wenn sie in einem Raum sitzen, lieber sich selber einen Stromschlag geben, als einfach nur da zu sitzen. Wir sind wirklich faszinierend. Der Mensch ist ein faszinierendes Wesen.
EMS-Training heißt das doch.
Genau.
Guter Punkt zum Thema Trump. Ich möchte das Ganze, wir waren ja auf der individuellen Ebene, dann auf der Unternehmensebene, auch bei uns. Und ich glaube, jeder kennt irgendeinen Vorgesetzten, vielleicht aus der Vergangenheit, der so richtig Mikromanagement gemacht hat. So richtig und dann noch ein Meeting und hier. Das waren meistens die Unsichersten. Das waren die Angstgetriebenen. Trump, glaube ich, ist nicht angstgetrieben. Und da...
Ja, also man kann ihm viel vorwerfen, aber so, Ängstlichkeit glaube ich nicht.
Und ich glaube, das ist auch einer der größten Unterschiede zu unserem politischen Personal. Weil ich glaube, dieses Thema Angst vor Kontrollverlust und dadurch dann autokratische Züge annehmen, das kann man sogar auf politischer Ebene sehen. Wenn du die letzten 15 Jahre ansiehst, weltweit, ne, aber jetzt auch gerade in Europa, was war so die größte Neuerung oder einer der größten Neuerungen, die wir hatten in den letzten 15 Jahren, die vieles verändert hat? Ich würde sagen, Social Media gehört definitiv dazu. Social Media ist ja am Ende nichts anderes als die Demokratisierung von Reichweite. So, was bedeutet das aber? Es gibt keine Gatekeeper mehr. Und die Deutungshoheit liegt nicht nur noch bei den Institutionen und bei den Leitmedien. Elon Musk sagt ja immer, you are the media now. So. Das zweite, was jetzt jüngst kommt, ist, glaube ich, AI, künstliche Intelligenz. Mhm. Denn das macht es jetzt schon, aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch stärker werden. Es demokratisiert vor allen Dingen die digitale Wertschöpfung. Wenn bald jeder, der nicht mal coden kann, Apps entwickeln kann, Webseiten machen kann, etc., dann ist das auch eine Form von Demokratisierung. Und wenn du jetzt auf die europäische Politik schaust, dann siehst du zwei Dinge, den Digital Service Act und den AI Act. Regulieren. Ich will die Kontrolle wieder haben. Social Media ist per Definition disruptiv, dass es Macht von den Eliten nimmt. So, damit ist aber auch die Demokratie per se die Abschaffung der Macht von Eliten. Das ist das Grundprinzip einer Demokratie. Du siehst jetzt aber gerade, dass die Eliten durch die Regulierung genau das verhindern wollen. Und das ist ja eigentlich ein Plot-Twist, denn es sind jetzt gerade die freien liberalen Demokratien, wie sie genannt werden, die diese autokratischen Züge haben. Und wieso ist das so? Weil diese Demokratien anfälliger in erster Linie war. Was hat der Chinese gemacht? Der hat von Anfang an Social Media kontrolliert.
Ja,
so,
klar.
So, wir als Demokratie, ja, wir haben das zugelassen und jetzt merken die Eliten, ah, scheiße, so viel Demokratie wollen wir dann auch nicht. Und jetzt kommen sie mit den ganzen Regularien und das ist für mich so die Quintessenz aus dem Ganzen zum Thema Angst. Wir sind die politische Elite ist im krassen Angstmodus gerade unterwegs.
Ja, das ist natürlich jetzt mit Trump nochmal ein Faktor, weil der natürlich unberechenbar ist und keine Angst hat, man könnte sagen, dem ist das relativ wurscht. Positiv ausgelegt kann man sagen, Trump ist mutig, Trump riskiert was. Negativ ausgelegt kann man natürlich sagen, es ist völlig irre, weil wenn wir jetzt mal auf die Welt blicken, es läuft ja jetzt nicht so schlecht. Es gibt natürlich immer Verlierer. Natürlich gibt es auch in den USA viele Verlierer in den letzten 20, 30 Jahren. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal aufs große Ganze blicken, kann man jetzt natürlich aus meiner Sicht nicht sagen, dass die USA jetzt der große Verlierer sind auf der Welt.
Nee.
Also das wäre ja verrückt. Also allein, wenn ich mir mal die Kaufkraft anschaue, ein Amerikaner fährt nach Italien oder auch zu uns, jetzt die letzten Jahre, die lachen sich ja tot. Also die können ja hier quasi Urlaub machen mit ihrer Kaufkraft, die lachen sich ja tot. Also das ist natürlich nur ein Aspekt, es gibt viele immer, das ist klar. Aber jetzt zu sagen, die USA wurden die letzten 30, 40 Jahre quasi, sind die Knechte und wurden hier ausgepeitscht und allen Amerikanern geht's schlecht. Das ist natürlich eine sehr schwierige Beobachtung. Aber was man natürlich sagen muss, jetzt, das ist eigentlich wie bei uns jetzt, wir könnten jetzt auch sagen, es läuft eigentlich ganz gut. So, wir machen jetzt einfach so weiter, die nächsten 15 Jahre so, es läuft ja nicht schlecht. Ist okay.
Bei uns jetzt.
Genau. Und Trump könnte jetzt auch sagen, ja gut, passt schon, lass ich weiterlaufen. Ich bla bla bla, aber eigentlich läuft alles im Endeffekt so weiter wie bisher, mehr oder weniger. Er sieht aber, offensichtlich Optimierungsbedarf. Und jetzt ist ja die große Frage, ist er jetzt genial, weil er jetzt Sachen probiert, ändert und am Ende wird es viel, viel besser? Oder ist er wirklich der Depp, dass man jetzt sagt, wie kann man denn eigentlich, wenn es alles halbwegs okay ist, wie kann man das denn jetzt umbauen oder aufs Spiel setzen? Weil natürlich kann es auch schlechter werden. Das ist ja eigentlich so die Entscheidung. Das ist bei uns genauso. Wir können jetzt, unser Umsatz kann sich jetzt theoretisch in fünf Jahren verzehnfacht haben. Kann auch sein, dass wir sagen, naja, eigentlich stehen wir genau da, wo wir vor 5 Jahren sind. Wir haben nur viel höhere Kosten. Also das ist ja eigentlich bei einem Land jetzt auch nichts anderes. Weil ihn hat ja keiner gezwungen. Es bestand ja jetzt keine Notwendigkeit, wenn du jetzt auf die USA blickst, dass du jetzt sagst, du musst da, also zum Beispiel in Argentinien, wenn du da drauf schaust, deswegen hat es Milei ja auch viel einfacher. Ist natürlich viel einfacher, ein Land umzubauen, wo es wirklich scheiße läuft, als jetzt ein Land, wo alle sagen, naja, warum macht man das denn jetzt? Warum riskiert man das jetzt? Und das ist halt jetzt wirklich die Frage. Also ist dieses Risiko genial oder ist es völlig bescheuert?
Bei uns ist es klarer, weil wir haben ein ganz klares Ziel. Wir haben eine Motivation, warum wir das hier machen.
Ja, wir stürzen auch notfalls nicht alle in eine Weltwirtschaftskrise, das kommt auch noch dazu.
Aber das ist eigentlich relativ egal. Also wir haben eine klare Motivation. Was glaubst du, ist die Motivation von Trump?
Das ist natürlich viel Kaffeesatzleserei. Ich glaube schon, dass er ja dieses Make America Great Again, ich glaube, das bringt es auf den Punkt.
Also Legacy. Also
Legacy, ja, dieses einfach so nach dem Motto, wir sind die Besten und da muss auch alles wirklich hier. Ich glaube, er geht das halt so wie in so einem Unternehmen an, nach dem Motto Nummer 1 und halt alles top, immer besser, immer mehr. Man sagt ja gerne, in seinem Weltbild gibt's quasi Verlierer und Gewinner und er will halt einfach gewinnen, gewinnen, gewinnen. Ich glaube schon, dass das ist einfach jetzt erklärt, aber ich glaube, da steckt schon relativ viel drin.
Ja. Würdest du dann auch sagen, es ist eine Form von, weil der Antrieb, der ist mir noch nicht so ganz klar. Nochmal, bei uns ist es klar, bei Unternehmern ist klar, was sie vorhaben. Bei Trump, glaubst du, ist es so eine Form dann auch von, weil er müsste das ja nicht tun.
Nee, das meinte ich ja. Also es besteht jetzt nicht die Notwendigkeit. Er könnte jetzt auch einfach viel quatschen, aber unterm Strich wenig tun.
Weil seine Motivation ist nicht Angst.
Das glaube ich auch nicht.
So Angst vor der Zukunft für seine Kinder, das glaube ich nicht. Meinst du, es könnte sein, dass es Ego ist?
Ja, Ego. Und ich glaube, der guckt sich das halt dann an. Der sieht dann, okay, hier Zölle. So, die haben höhere Zölle als wir. Ungerecht. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht richtig. Ich glaube, das ist teilweise auch relativ einfach. Ich glaube jetzt nicht, dass der sich dann sagt, ja okay, dann jetzt schauen wir uns das mal an, komplex, was sind jetzt aber vielleicht dann die Vorteile? Ich glaube, der sieht das einfach und sagt, ja, finde ich unfair. So, jetzt mal ganz, und ja, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, sind manchmal so einfache Überlegungen, können die vielleicht auch zu Optimierungen führen?
Nee, ich rede jetzt nicht nur von den Zöllen, ich rede generell
ist ja
davon,
Beispiel, ja.
Wenn Menschen irgendwo hinkommen und bereit sind, große Veränderungen einzuführen. Das sind ja in unserem politischen System ist das quasi ausgeschlossen. Es gibt keinen Revoluzzer. So. Deswegen finde ich das ja schon immer mal super spannend, wenn es diese Menschen gibt irgendwo. Die schaue ich mir, ich finde das erstmal finde ich das immer gut.
Menschen hätte es ja auch nie irgendeinen Fortschritt gegeben.
Ein Verwalter wird niemals zu großen Fortschritten führen. So. Angst sorgt ja eigentlich dafür, Angst, da sind wir wieder beim Thema. Angst ist sehr gut da drin, wenn man Dinge verwalten möchte. Dafür ist es dann gut. Wenn man Fortschritte machen will, ist Angst nicht gut. Jetzt hat man so Ausnahmeerscheinungen wie einen Musk, der bereit ist, komplett unkonventionelle Dinge zu tun. Wer ist das schon? Einen Javier Milei macht das. Einen Donald Trump. Es gibt sicherlich noch Bahnen, aber das sind jetzt so die größten so. Und bei den Leuten frage ich mich dann immer, warum sind sie so anders? Nicht, dass sie anders sind, weiß ich. Aber was ist der Nukleus dieser Menschen, dass sie sagen, ich mache das jetzt komplett anders und ich ziehe das auch durch? Das ist für mich immer die Frage.
Ja, woher das kommt, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es hat natürlich schon, also ich glaube, man kann Unängstlichkeit schon ein Stück weit lernen oder sich antrainieren, aber ich glaube schon, dass es natürlich auch eine Grundpersönlichkeit ist. Natürlich kann es auch, also da fließt ja viel rein. Erziehung natürlich. Wirst du von deinen Eltern zum Beispiel eher super ängstlich aufgezogen? Ich meine, wenn ich ein Kind jeden Tag, hier sitzt ja gerade ein Doggo, wenn ich ein Kind jeden Tag sage, um bei jedem Hund, um Gottes Willen, der beißt dich, weiß ich jetzt nicht, ob das Kind dann Hunde gern mag oder ob einen das normaler macht. Also ich glaube schon Erziehung natürlich, eine Grundpersönlichkeit, aber man kann sich, glaube ich, schon auch Ängstlichkeit abtrainieren, indem man einfach Sachen probiert, ist ja ganz einfach. Also ich war früher auch viel, viel, gut, war ich auch jünger, aber viel, viel ängstlicher als heute.
Und das ist jetzt der wichtige, so, und das ist für mich gerade so das, was in meinem Kopf abgeht. Denn jetzt die Namen, die ich gesagt habe, ne? Musk, Trump, Milley, die sind ja jetzt nicht die beliebtesten Menschen in unserer Hemisphäre. Ich glaube aber, dass gerade ängstliche Menschen, also nicht diese Art von Menschen, sondern eher die hier rumlaufen, German Angst, dass gerade ängstliche Menschen die Gefahr haben, in die Fänge von Autokratien zu laufen, weil sie eben was Starkes wollen und weil sie wollen, dass Entscheidungen abgenommen werden und all diese Punkte. Und das ist eigentlich das Paradoxe daran. Du hast gerade gesagt, es gibt Studien dazu, dass Menschen, wenn sie beim Arzt sitzen oder warten, sich lieber Stromschläge geben.
Ja, einfach in einem Zimmer quasi,
so,
alleine.
Um irgendwie sich selbst zu spüren.
Ja, also, einfach weil sie halt nicht schaffen, nichts zu tun.
Das ist ja auch der Hauptpunkt gegen direkte Demokratie. Du hast ja auch einmal gesagt, ja, aber es kann ja sein, dass die Mehrheit der Leute dann was Dummes entscheidet. Ja, ja, das ist der Kontrollverlust, von dem ich rede. Und das ist ja richtig in einer Demokratie. Und dann wäre ja die Quintessenz, ich weiß, du sagst das nicht, aber das sind dann Leute, die sagen, ja, dann wünsche ich mir lieber einen Politiker. Ich weiß, der Politiker ist ein Stromschock. Das ist eine schlechte Kontrollinstanz. Aber lieber wünsche ich mir den, als den Kontrollverlust zu haben. Und das ist das Irrationale.
Aber Kontrollverlust habe ich so ja auch. Weil es entscheidet ja eigentlich auch jemand.
Aber es suggeriert Kontrolle. Und das ist ja das Irrationale.
Ja, ja, gut, klar, das ist immer die Frage, wie ich sehe. Also für mich ist das viel mehr Kontrollverlust, ehrlich gesagt.
Das ist gut, also, deswegen verstehen wir uns sehr gut.
Weil ich auch diese Parteien zunehmend, wir wollten doch eigentlich gar nicht so viel, also wir haben jetzt über Trump gesprochen, aber das ist jetzt eher eigentlich ein anderes Thema. Über deutsche Politik will ich eigentlich gar nicht mehr so viel sprechen. Ich muss sagen, das Gute ist, ich merke, mir ist es nach der Wahl echt, so am Anfang noch die ersten zwei Wochen, aber mir ist es irgendwie gerade die deutsche Politik ziemlich egal geworden. Ich muss sagen, ich habe irgendwie abgeschlossen damit. Ich habe jetzt, ich habe auch am neulich bei Steingart war es den Dürr gehört, den neuen FDP-Chef, FDP-Vorsitzender, oder wird er noch gewählt erst? Ich weiß nicht, aber tritt er an oder ist er auch mir wurscht. Also ganz ehrlich, dieses FDP-Ding, die sind so durch mit diesem Dürr. Das ist so ein Typ Mensch. Das Schlimme ist, der ist mir einfach so egal. Der ist für mich einfach gar nichts. Das ist einfach für mich, auch wie er redet, es ist einfach nichts. Es ist einfach eine 0,0. Also nicht mal negativ, nicht positiv, es ist so ein Neutrum. Und was die FDP jetzt da, diese Anträge, die sie da beschlossen haben, also ich wiederhole mich, das habe ich ja auch ein bisschen aus Emotionen nach der Wahl gesagt, aber jetzt noch viel mehr. Leute, FDP ist over. Das ist, und da sollte jeder wirklich sich fragen, ob man da noch Nervenzeit und Stimme sonst was verschwendet. Also das ist ja wirklich jetzt, du steigst von Lindner und Kubicki um auf Dürr. Das ist wirklich, als wenn du vom Porsche in einen alten Fiat 500 steigst. Das ist so lächerlich.
Aber nicht einen schönen Cinquecento.
Nee, diesen alten wirklich so...
Kaputto.
Kaputto totale gerade.
Molto kaputto.
Molto kaputto. Das ist wirklich... Und dann die Julis mit, oh, wir müssen jetzt... Also, und dann beschließt eine liberale Partei oder die sich dafür hält, einen Antrag, dass man toleranter sein muss. Ja, was steht als nächstes drin? Dass man pünktlich sein soll. Das sind so lächerlich. Das ist so lächerlich.
Ja, total.
Also da empfinde ich eigentlich fast schon Hass. Also ich schäme mich da auch dafür. Das ist so schlecht. Wirklich.
Du bist gut so, wie du bist.
Ja, ich bin gut so. Also die FDP, also es kann sich viel ändern in 5 oder 10 Jahren, aber Stand heute schließe ich zu 100% aus, dass ich der Partei noch jemals meine Stimme gebe, weil das ist so lächerlich. Diese Entwicklung gerade jetzt nach der Wahl, also das ist so schlecht. Aber der Rest ist mir eigentlich auch wurscht mittlerweile.
Wann hast du das letzte Mal eine Angst überwunden?
Das ist eine gute Frage. Ich, was mir jetzt gerade spontan einfällt, weil du hast gesagt, Angst hält einen zurück. Ich habe zuletzt was anderes bemerkt in den letzten Monaten. Angst kann auch ein sehr guter Motor sein.
Oh ja.
Nämlich ganz konkret, Wir haben ja hier unsere Fitness-Optimierung, Fitness-Challenge, wie auch immer. Und da liegt dein Ring. Ich habe ihn jetzt gerade vorher, der lädt gerade auf, der Oura Ring. Der trackt ja alles. Und ich muss sagen, am Anfang hat mich das ein bisschen verrückt gemacht. So, dann schaust du da drauf und irgendwie. Aber das war heilsam, denn was mich wirklich, was es mir so einfach gemacht hat, wie noch nie zum Beispiel jetzt weniger Alkohol zu trinken, ist, dass ich an den Daten sehe und dass ich es mittlerweile sogar spüre nachts, wenn du Alkohol trinkst, dass dein Herz nachts einfach bum, 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 bum. Du kommst, dein Körper kommt überhaupt nicht zur Ruhe.
Oder es freut sich.
Es freut sich. Das ist richtig Party. Es ist wirklich so, eigentlich du schläfst, aber eigentlich macht dein Körper die ganze Nacht Party. Und das finde ich richtig verstörend. Und das muss ich sagen, das hat mir wirklich, also mittlerweile, wenn ich an Alkohol denke, ist das Erste, was ich mir denke, nicht lecker oder, sondern ich denke mir, ach,
karamellig.
Karamellig. Und ich denke mir so, ach nee, will ich eigentlich, also ich will eigentlich nicht, dass die ganze Nacht ab und zu mal so, okay, aber mir macht das in gewisser Weise Angst, weil ich das echt, wenn ich mir das vorstelle, ich finde das total absurd. Irre. Also es ist wirklich, da merkst du eigentlich, du vergiftest dich eigentlich komplett. Und du brauchst jetzt dazu keinen Vollrausch. Also das ist nicht so, dass man sagt, okay, 5 Bier sind okay, das ist dann erst ab 20 Bier, sondern wenn du 3, 4 Bier trinkst, dann ist das schon richtig, richtig schlecht. Und das ist ungesund, das ist auch dann natürlich am nächsten Tag scheiße, du schläfst schlechter, bla bla blub, brauche ich euch nicht erklären. Und da finde ich Angst, man darf sich jetzt natürlich nicht verrückt machen, aber Angst kann da auch echt der Gamechanger sein, dass man sagt, ja, okay, ich sehe manche Dinge ganz anders. Mhm. Und verändere mein Verhalten auch positiv.
Total. Ich hatte in der Anfangszeit hier, als ich in München war, Angst vor der Verarmung. Also jetzt ernsthaft.
Ja, das finde ich, hast du das nicht immer latent irgendwo so? Bei mir ist es deutlich weniger geworden, aber ich habe das schon irgendwie immer das Gefühl, man hat eigentlich zu wenig Geld. Das hat jetzt gar nichts mit dem Kontostand zu tun, aber so, ich bin da schon eher so Team Sicherheit.
Ich bin selbstbewusster geworden. Ich weiß, dass selbst wenn ich jetzt pleite gehen würde, das klingt vielleicht sehr arrogant, aber ich werde immer viel Geld verdienen.
Ja, das habe ich auch so, schon. Und aber irgendwie diese Urangst ist so, die kriegt man, glaube ich, nie so ganz weg.
Ja, am Anfang war sie in München ein heftiger Motivator für mich. Gut, die Sache bei den beiden Punkten ist, vor Alkohol und vor finanzieller Verarmung mit Mindestlohn in München sollte man auch Angst haben, weil das ist eine reale Gefahr. Und da kann Angst helfen, aber Angst kann irgendwann auch überschlagen. Und wenn du jetzt irgendwann anfängst, bei allen Dingen nur noch die Kalorien zu zählen und dann hier und da, dann kippt es. Und das ist das Problem. Ich habe die letzte Angst, die ich überwunden habe, war übrigens das hier mit dir. Vor Kamera sprechen. Das war die letzte Angst, die ich überwunden habe. Ja. Ich bin ja Stotterer. Manchmal merkt man das.
Ja, das habe ich nicht gemerkt.
Ja, doch, das ist, ich war früher in Therapie.
Echt?
Deswegen, ja. Was heißt, ja, so bei so Logopäden und so.
Ich hatte auch mal irgendwas mit, aber weil die Zunge, weil ich mit der Zunge die Zähne immer vorgeschoben habe, glaube ich, oder irgend sowas. Ich habe die Zunge quasi nicht richtig geparkt. Klingt jetzt bescheuert, aber.
Ach so, okay.
Du hörst eigentlich da. Ich habe halt mit der Zunge hier vorne dagegen gedrückt.
Du bist gut, so wie du bist.
Ja, habe ich auch schon seit 100 Jahren nicht mehr dran gedacht.
Ich hatte da am Anfang Angst vor. Gerade in stressigen Phasen fange ich an zu stottern. Ich kann das aber mittlerweile regulieren, weil ich dann einfach sehr langsam rede.
Ja, ist aber gut. Ich rede eher immer schneller und rede dann lauter Unsinn.
Aber du kannst sprechen. Das heißt, wenn ich manchmal langsam rede, liegt das nicht daran, dass ich Philosoph bin, sondern weil ich Stotterer bin.
Und gut, schau, du hast eine Schwäche zu einer Stärke gemacht.
Ja.
Du bist gut, so wie du bist.
Nein, aber mittlerweile habe ich auch keine Angst mehr. Mittlerweile freue ich mich.
Ja, also, ich war früher auch super nervös. Also, das ist ja nicht so, dass man da sitzt, sondern ich würde mal sagen, das ist recht normal. Also die ersten Jahre, wirklich Jahre, nicht Tage oder Monate, war das schon ein Krampf.
Ja.
Also mittlerweile bin ich sehr selten aufgeregt, aber außer man ist vielleicht irgendwie, man hat das Gefühl, man ist nicht gut vorbereitet, dann ist man schon irgendwie ein bisschen nervös, aber...
Das ist auch ein Punkt. Auch da wieder Kontrollverlust. Wenn ich nicht gut vorbereitet bin auf ein Meeting, dann ist man nervös und dann hat man Angst.
Aber mittlerweile habe ich auch, das ist so, das habe ich dir auch schon mal gesagt, mittlerweile ist das schon auch so ein Selbstvertrauen, dass ich mir denke, ich könnte jetzt auch ein Interview, wenn ich da keinen Zettel liegen habe, ist mir egal. Weil ich habe ja 2 Stärken. Erstens, oder 3. Erstens, ich habe die Erfahrung. Zweitens, ich weiß ja, was abgeht. Ich habe es ja in meinem Kopf, was gerade passiert. Ich brauche keinen Zettel. ich lebe ja im Hier und Jetzt und weiß ja, was passiert. Und drittens, ich kann zuhören dem Gegenüber. Und manchmal ist es sogar besser, wenn ich nicht zu viel auf dem Zettel habe oder wenn ich vielleicht sogar gar keinen habe, weil dann muss ich zuhören, dann muss ich mich viel mehr aufs Gespräch einlassen und habe nicht im Hinterkopf, ah ja, die Frage würde ich gerne stellen und die und die und die und die. Das ist auch was, was man lernen muss, weil gerade natürlich jeder, der damit anfängt, der Interviews führt, natürlich, da hangel ich mich mal an meinem Zettel entlang und je besser man aus dieser Zettel-Ewald-Haftigkeit rauskommt, umso besser kann natürlich ein Gespräch werden. Das schafft man auch nicht immer, das hängt natürlich auch vom Gesprächspartner ab, aber die besten Gespräche sind eigentlich die, mit Walter Gunz vor kurzem auch. Ich meine, da schaut man dann mal, hat man auch gesehen, ich schaue dann auch immer mal drauf, weil ich mir denke, vielleicht ist irgendwas drauf, wo ich sage, das will ich auf jeden Fall ansprechen. Aber eigentlich ist am besten, wenn du gar nicht auf den Zettel schauen musst.
Ja, deswegen liegt meiner auch schon, weil du mich so inspiriert hast. Mir ist jetzt was gekommen. Thema vor die Kamera gegangen. So, weißt du, so ein Kontrollverlust kann auch was sehr, sehr Magisches sein. Immer wenn man etwas das erste Mal macht, gibt man die Kontrolle ab. Und das ist ja eigentlich so, das erste Mal etwas tun, ist wie magisch und wie schön das ist. Weil da kommen ja alle Gefühle, positiv wie negativ, auf einmal. Das ist ja so ein Cocktail. Angst, ja. Vorfreude, also alles. Ne, es ist alles so dabei.
Fallschirmspringen könnten wir mal machen. Das haben wir, glaube ich, beide noch nie gemacht.
Oder? Ja, da das auch. Mal was. Keine Kontrolle, aber dadurch Adrenalin, Vorfreude, Angst.
Es ist oder einfach Herzinfarkt.
Nein, du bist ja jetzt gesund. Weißt du, ja, das ist die Grundthese vielleicht, die ich, mit der ich mich verabschieden möchte, ist, wahre Demokraten akzeptieren den Kontrollverlust.
Ja, das finde ich gut. Aber was gut ist, wir haben diese Woche so viel besprochen, das können wir auch in den nächsten Talks mitnehmen. Spannende Ideen auch von dir gerade, was auch das Liberale angeht, weil ich glaube, da muss ich irgendwie was tun, weil das ist sehr unbefriedigend, alles, was da im Angebot ist. Und auch wirklich dieses Parteiending, da habe ich mich auch diese Woche wieder so drüber geärgert. Und wenn ich das jetzt gerade, es ist wurscht, auch wenn ich das mit der FDP sehe, es ist auch wurscht, ob es ein Trump-Fan ist, ob es ein AfD-Fan ist, ob es ein SPD-Parteisoldat ist. Dieses Parteiding, es ist wirklich, also wenn du ein Parteisoldat bist, dann musst du eigentlich ein Idiot sein. Oder du verkaufst halt wirklich deine Seele, weil dieses quasi alles, was die Partei sagt, verkaufe ich mit für gut. Sorry, das könnte ich nicht. Und diese Parteien sind halt schon, ich habe neulich einen guten Tweet gelesen, da hat irgendjemand gesagt, wie kannst du denn jetzt eine CDU-Politikerin verteidigen? Da hat einer irgendwie geschrieben, ja, ich bin normal nicht so auf ihrer Seite, aber in dem Punkt muss ich ihr voll recht geben. Das ist natürlich bitter, wenn bei der Parteigrenze das Denken oder der Anstand oder was auch immer aufhört, dann muss ich mich, kann ich mich eigentlich gleich einsagen lassen, weil dann ist das Leben eigentlich vorbei. Also das ist bitter. Und ich glaube, diese Parteien machen mittlerweile echt mehr kaputt als früher oder generell, ja, viel kaputt, weil es ist einfach ein Verblödungsprozess.
Vielleicht dazu, ich glaube, Vince Ebert heißt er, ne?
Ideologie Hochburgen.
Total. Vince Ebert heißt er, den ich meine, ne? Der hat einen Tweet genau dazu gemacht, den fand ich sehr passend. Das sagen wir ja auch. Wer glaubt, dass ein neuer Politiker oder neues politisches Personal oder eine neue Partei in diesem politischen System die Lösung bringt, der ist sehr naiv. Und wir müssen anfangen zu hinterfragen, ob dieses politische System noch das Richtige ist für eine moderne Gesellschaft. Damit meine ich nicht die Abschaffung der Demokratie. Das hatten wir 100-mal. Und dazu ein Thema Liberalismus, das werden wir zum anderen Zeitpunkt tiefer besprechen und das wird auch, denke ich mal, ein großes Thema bei uns zwei werden. Aber was sich alle Liberalen und alle Meinungsvertreter auch in der Öffentlichkeit mal fragen sollten, ist, wir alle kochen gerade unser eigenes Süppchen. Das ist vielleicht auch so der Habitus eines Liberalen, sein Ding zu machen.
Ja.
Aber es sind sehr viele smarte, liberale Menschen auch in Deutschland unterwegs, die auch eine Reichweite haben. Und ich glaube, es wäre mal an der Zeit, dass man sich wenigstens mal zusammensetzt und mal schaut, was man machen könnte. Ich glaube, das würde dem Liberalismus und damit uns allen perspektivisch echt helfen.
Ich glaube, das habe ich ja zu dir diese Woche schon gesagt, der Urtod des Liberalen oder des Liberalismus, gerade auch in Deutschland,
ist das Liberale,
weil wir haben ja selber auch keinen Bock drauf, weil die Leute sagen immer, ja, geh doch in die Politik und mach das. Und ich will aber dann, ich weiß, wir sind, glaube ich, beide sehr weit weg so vom von diesem Vereinsmeier, von diesem Obergeschäftler, ich will nicht den Leuten sagen, mach das, mach das, mach das. Und ich glaube, so, das haben schon viele Liberale so an sich, dass sie eben nicht der Obergeschäftelhuber sind, der einfach sagt, so, hier, ich weiß es jetzt und ihr müsst das so und so und so und so. Und ich habe da auch keine Lust drauf. In jeglicher Hinsicht nicht. Und das ist halt vielleicht schon der Tod des Ganzen. Weil wir haben es ja gesehen, der FDP-Wähler jetzt mal so aus den letzten Jahren, der schaut sich das an und sagt, ja, scheiße, werde ich nicht mehr. Der Grünwähler sagt, der schaut sich's gar nicht an. Der ist halt Grünwähler. Es interessiert ihn nicht, ob jetzt ein Ricarda Lang performt oder sonst was oder was da umgesetzt wird, sondern das ist quasi eine Identität, eine ja. Ideologie, eine Glaubensgemeinschaft, wie man das auch immer, eine Lebenseinstellung, wie man das nennen will. Performance ist egal. Performance zählt nicht.
Ein wahrer Liberaler, und dann ist das wieder die Brücke, lässt sich nicht kontrollieren. Und deshalb ist er ein lupenreiner Demokrat.
Ja, das ist gut so. Ich wollte hier eigentlich noch kurz die Ängste vorlesen. Hier linke Regierung, die SPD, also vor was die Community Angst hat. Falsche Partnerwahl, finde ich interessant. Aber das hat man ja eigentlich...
Das kannst du korrigieren. Griff,
ja. Altersarmut, ja, da kommt auch bald was Spannendes. Dass Thomas Müller den FC Bayern verlässt. Da muss ich jetzt auch nochmal sagen, man sieht, finde ich, an der wirtschaftlichen, finanziellen Kompetenz in Deutschland, am Beispiel Thomas Müller, ja, finde ich, da ist alles gesagt. Oh bitte, wie kann man so mit dem umgehen? Ein Bankwärmer, Thomas Müller verdient es in aller Ehren, einem Bankwärmer pro Jahr 17 oder 20 Millionen zu zahlen. Also so blöd kann keiner sein. Die Saison jetzt noch, ja okay, aber jetzt nochmal, der spielt ja jetzt schon nicht mehr, nochmal irrelevanter. Also wenn Thomas Müller das für 3 oder 5 Millionen im Jahr macht, okay, aber das kann sich doch ein Verein nicht leisten. Vor allem, wenn jetzt eh schon Druck auf dem Kessel ist, wenn gespart werden muss und das Festgeldkonto anscheinend immer weniger wird, dann einem Maskottchen 17 oder 20 Millionen Euro im Jahr zu zahlen. Also wer das für vernünftig hält, da kann ich auch eine gute Besserung wünschen. Bei allen Verdiensten und auch wenn es schade ist, dass er aufhört, trotzdem, das geht halt nicht.
Ja.
Weißt du, was ich auch frech finde? Das ist mir noch eingefallen. Wir haben vorher die Druckerpatrone gewechselt. Und dann kommt ja immer dieses Testblatt raus. Ja. Was passiert da? Ich kann nichts dagegen machen und es wird Druckerpatrone verschwendet. Das ist ja auch schon wieder eigentlich genial. Das ist ja genauso, wenn ich ins Wirtshaus gehe und der Wirt sagt so, ah ja, ob das Bier gut ist, das probier jetzt erstmal selber, trinkt eine halbe und ich muss die zahlen. Was glaubst du, was das Umsatz bringt? Weil das ist ja quasi ein Zwangsdruck und da wird schon ganz schön viel Tinte verschwendet.
Ich werde an HP eine Mail schreiben, wie viel mehr Tintenpatronen
werden pro Tag in Deutschland Millionen so Testblätter ausgedruckt. Das ist ja Umsatz.
Ja, ja, ja.
Vielleicht sollten wir ihn auch empfehlen, einfach fünf. Und ganz schwarz.
Ja, ja. Also komplett. Schwarz.
Und in der Mitte ist weiß, nicht gedruckt, Test.
Ja, ja.
Testerfolg.
Ja, das ist gut.
Ernsthafte Erkrankung, ja. Saskia Esken und Dirk Müller, der ist gut. Ja. Krieg, ja. Ich muss sagen, vor Krieg habe ich komischerweise keine Angst. Also nicht wirklich.
Das hatten wir ja.
Ja, irgendwie, ich kann das verstehen, aber...
Mein Schweizer Mentor sagt mir immer, wenn es um sowas geht, also jetzt nicht um Krieg, aber im Business-Kontext, manchmal ist es auch befreiend, let's cross the bridge when we reach it. Also lasst uns,
das heißt,
lasst uns die Brücke erst überqueren, wenn wir ankommen. Weil viele, viele Gedanken und Ängste, die man hat, die treten ja niemals auf.
Ja, also den Stiefel brauchen wir jetzt noch nicht ausmessen.
So,
das ist, ja, zu versagen, ja, gut, das glaube ich kennt jeder. Wohlstandsverlust, eine schlechte Zukunft für meine Kinder. Ja, da müssen wir.
Also, wenn du Angst vorm Versagen hast, gibt's einen einfach, du versag einmal, richtig, weil dann kannst du es nicht noch mehr verkacken.
Das glaube ich ist auch, das klingt jetzt nach Kalenderweisheit, aber tatsächlich, das Beste ist, das war jetzt auch bei der Selbstständigkeit so. Da muss ich sagen, am Anfang, da hatte ich schon auch ein bisschen Angst, weil wir waren ja zu dritt. Ich habe mich da schon sehr verantwortlich gefühlt. Einfach dieses, weißt du, dass man sagt, von Anfang an das läuft. Ich hatte keine Angst. Ja doch, man hatte schon Angst, dass man in gewisser Weise versagt oder dass man einfach nicht, dass es nicht genug ist. Und ich glaube, aber diese Angst führt dann auch eher dazu, dass man zwar mehr macht, aber dass man eher ins falsche Loch rein arbeitet und im Klein-Klein sich verliert, anstatt zu sagen, aber ich glaube, da haben wir uns gut rausgearbeitet. Da war ich gerade noch. Ja,
du hast gerade gesagt, die Situation jetzt macht.
Ah ja, genau. Die Ängste entweder aufschreiben und einfach mal durchdenken. Du hast es vorher gesagt. Was wäre denn, wenn das, was das Schlimmste ist, passiert? Was wäre dann? Was würde ich dann machen? Und dann denkt man sich meistens, naja, eigentlich wäre das vielleicht gar nicht so schlimm. Entweder würde ich dann das machen, gut, dann hätte ich ja kein Geld mehr, dann würde ich das oder das oder weniger Geld, dann würde ich das und das machen. Und wir haben uns auch damals gesagt, naja gut, nochmals, sucht man halt wieder einen Job. Ja, mein Gott. Also und schon denkt man sich, ist eigentlich so scheißegal.
Also da jetzt, um einen Seelenstriptease zu machen, du hast gerade gesagt, unsere aktuelle Situation macht dir keine Angst. Mir macht sie Angst.
Ja?
Ich, also manchmal erwische ich mich dabei, wie ich Angst habe. Aber ich habe mir geschworen, dass es mich nicht beeinträchtigt.
Nee, ich hatte vor 2-3 Wochen so, da habe ich gemerkt, das wird gerade alles irgendwie so viel, weil man erstmal alles ordnen muss. Man hat neue Mitarbeiter, man neue Aufgaben, neuer Rhythmus, alles irgendwie so ein bisschen neu. Und da merke ich dann schon, dass mich das,
das hab
so...
Ich gemerkt
das
dann
ist jetzt keine Angst, sondern das ist mir war es einfach zu viel. Ich war ultimativ gestresst.
Ja, das hat man auch gemerkt.
Also das war so ein bisschen so, als würde einem so, als fährt das Hirn so ein ganzer Karussell.
Ja.
Ist aber jetzt schon deutlich besser so. Weil ich denke dann, ich habe gar keine Angst, sondern bei mir rattert es einfach so. Das ist keine Angst, das ist eher so Überforderung.
Nee, das hat
Stress.
Das hat man gespürt.
Das ja, ist, aber ich bin ja bald in den USA auch. Das habe ich auch ganz vergessen. Dauert nicht mehr lang. Das wird auch spannend. Mal schauen, wenn wir vor Ort mit Donald sprechen. Aber ich bin weit weg, ich bin in Kalifornien. Ja, ich glaube, jetzt habe ich's. Dirk Müller und Saskia Esken, das ist aber auch eine fiese Kombi. Aber das Gute ist,
auf dem Tanzfloor,
Dirk Müller, da gibt's nichts wegzubesteuern, weil das ist, da vielleicht ist auch der Dirk Müller Fonds das beste Steuersparmodell der Welt.
Ja.
Konstant, jedes Jahr 1%
wenn
Verlust.
Wer nichts hat, kann auch nichts versteuern.
Das ist vor den Altpapa. Die Tiefsee. Das ist tatsächlich meine Urangst. Das ist das Krasseste, wenn ich das immer, also wenn ich mir so vorstelle, ich würde so auf, ja, ins was, da würde ich am liebsten sofort dann sterben.
Ja.
So, das ist wirklich, das ist ja Tiefsee.
Tiefsee hatte ich mir auch.
Alter, nee, das ist wirklich, wenn ich das sehe, boah, wenn ich nur darüber rede, wird mir. Boah,
ich würde niemals im offenen Meer so reingehen. Da habe ich auch.
Das finde ich auch.
Auch irrational, muss man sagen. Aber würde ich nicht tun.
Nee, finde ich auch ganz schlimm.
Und ich hätte auch nichts, wo ich mir die Kontrolle irgendwie wiederholen könnte, wenn ich da, weil ich schwimme auch sehr schlecht. Richtiger Türke.
Gut.
Türken schwimmen schlecht, meistens.
Wo kommt das denn? Habe ich noch nie gehört.
Wir haben viel Küste, aber wir schwimmen, viele Türken schwimmen sehr schlecht.
Das habe ich echt noch nie gehört.
Ja, ja. Der Türke ist gerne auf Land.
Ernsthaft?
Mhm.
Das habe ich wirklich noch
nicht. Naja, hast du jemals einen türkischen Topschwimmer gesehen?
Nee. Aber ist ja auch keine Ahnung.
Hast du dir deine?
Ja, wer schwimmt denn gut? China, USA, Deutschland?
So, ja, Australien, Weltklasse?
Ja, aber dann...
Italien, sehr gut, auch Küste.
Ja, aber Schweden, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, vielleicht
gibt es...
glaube ich, genug Nationen, die nicht gute Schwimmer... Das ist wahrscheinlich aber auch so ein bisschen Tradition.
Aber eigentlich wäre Türkei gut, da ist immer... Also viel warm, viel Küste, keine Schwimmer. Ist nix.
Irgendwie, ich habe so viele Sachen im Kopf, aber schön. Können wir nächste Woche wieder drüber sprechen.
Ja.
Ganz viele. Ich habe nur mit dem Risikoforscher diese Woche gesprochen, aber das führt heute zu weit.
Wir sind auch gut. Schon wieder wahrscheinlich.
Ah, Wahnsinn.
Chapeau, chapeau. Chapeau.
Ethisch, wie du das heute gemacht hast.
So.
Ja, mit deinen motivierenden Kalendersprüchen. Sehr schön. Toll. Mach du doch mal die Verabschiedung.
Die mache ich.
Mal
üben. Einen Kalenderspruch, den Walter Gunz gesagt hat, der mir im Gespräch gar nicht aufgefallen ist. Weil es kam ja sehr viel Weisheiten, auch wirklich toll. Schaut es euch an, wenn ihr es euch noch nicht angesehen habt. Den hat aber ein Nutzer dann unter das Video geschrieben. Das Notwendige ist das, was die Not wendet.
Ja.
Finde ich gut.
Hat er gesagt, ja, stimmt.
Das Notwendige ist das, was die Not wendet. Toll. In diesem Sinne, Leute, ich mache jetzt die Abmoderation. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören. Wenn ihr den Podcast hört, bitte 5 Sterne geben. Das hilft uns echt sehr. Wenn ihr es auf YouTube schaut, abonnieren, liken, das hilft uns auch. Ist für euch kostenlos, für uns bedeutet es die Welt. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
Wir haben 25.000 jetzt.
25.000 Abonnenten.
Herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank. Danke dir, Mario. Danke euch. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.